Ein Zuhause zu bauen ist ein großes Abenteuer, bei dem euch tausend Fragen begegnen. Wir begleiten euch auf dem Weg zum Traumhaus. Vom ersten Beratungsgespräch über die Planungs- und Bauphase bis zur Schlüsselübergabe.
Nachhaltigkeit, Regionalität, Individualität, Zukunft.
Baustein für Baustein entsteht so ganz in Ruhe und mit Liebe zum Detail euer neuer Lieblingsort. Den Grundriss dafür könnt ihr jetzt schon skizzieren in Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.
Würdet ihr mir zustimmen, dass es einer der ersten Gedanken ist, wenn man sich mit dem Hausbau beschäftigt, so dieses, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Oder kommt vorher noch ein Gedanke? Aber ich glaube, es ist eigentlich so der erste, oder?
Ich hoffe nicht. Also ich meine, der erste Gedanke sollte ja sein, was möchte ich verändern, wo würde ich...
Ach so, ne? Meinst du von da?
Ja, ich hoffe.
Vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Typen. Aber heute, ja. wollen wir über dieses Thema mal kurz sprechen in Genau mein Haus, der Podcast. Ich bin Dirk aus dem Favorit Massivhaus Podcast Team und natürlich habe ich wieder Roland und Alexander Aßmann hier bei mir sitzen. Und wir wollen über den Aspekt sprechen, kann ich es mir leisten oder nicht? Eigentlich ist das so eine einfache Frage, ne? Also wenn man
die
jetzt
Antwort
sagt,
ist
ja
das Problem.
Ja, genau, die Frage ist einfach, die Antwort ist das Problem. Okay, genau. Wir müssen mal ein bisschen über die Faktoren sprechen, weil ich möchte euch über etwas berichten, was ich gesehen habe bei Instagram. Ich gucke ja hin und wieder da mal rein. Und da habe ich gesehen, dass es unterschiedliche, ich nenne jetzt einfach mal Postings jetzt gab, wo so Rechenbeispiele aufgemacht wurden. Und ich habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, weil ich ja jetzt schon auch mal gebaut habe und mich ein bisschen auskenne und auch als Familienvater und die Familiensituation etc. hatte. Und ich mich darüber aufgeregt hatte, weil das so ein typisches Angebot war, was überhaupt nicht, also aussagekräftig war, weil da irgendwas drin war, was hier und da nicht passt. Ich glaube, es ging um eine Belastung von 1.700 € am Ende, die man da hatte. Und da war es aber auch irgendwie so, man konnte gar nicht genau gucken, um welche Summen geht's überhaupt genau, um welchen Zinssatz geht's überhaupt genau, was ist hier, was ist da, was dort. Fand ich ein bisschen unseriös und deswegen will ich gerne mit euch darüber sprechen, wie man da mal eine seriöse Herangehensweise machen kann, um diese Frage zu klären, kann ich es mir leisten oder nicht. So, und jetzt ihr.
So. Ist ja eigentlich der Kaufmann dann gefragt, ne?
Ja.
Also vom Grunde her kann man das Lockangebot nennen oder wie auch immer. Am Ende des Tages ist es natürlich so, seriös das zu sagen, dann dementsprechend muss man sich erstmal darüber unterhalten, was der Kunde eigentlich genau haben will. Ja, weil dann da kennt man den Bedarf. Und
was
am Bedarf,
will ich mir leisten, ist ja auch die Frage.
Genau, und am Bedarf warum? Richtet sich dann halt dementsprechend, was man dafür halt unter den jeweiligen Gegebenheiten dann an Möglichkeiten braucht. Und wenn das zusammenpasst, dann passt zusammen. Und wenn nicht, dann leider nicht. Und dann gibt's vielleicht Alternativen. Ja, wenn der Kunde 150 Quadratmeter, vielleicht ein cooler Grundriss oder ein richtig guter Grundriss, den wir ihm machen, passt vielleicht auch mit 120 oder 130, ja. Mhm. Räume können auch mehrere Funktionen erfüllen. Ja, Bügelzimmer braucht man nicht.
Ja,
vielleicht. Nein, also, was ich
ganz weiß, einfach, worauf du hinaus willst,
ja. Also. Was ich ganz einfach meine, ist, es ist halt, wichtig, halt den Bedarf zu klären und dann halt genau zu sagen, okay, das brauchst du dafür und das wird es wahrscheinlich dann am Ende des Tages kosten und unter den jetzigen Marktbedingungen hast du dann so und so einen Zinssatz. Ja,
gerade gibt's natürlich
das kannst du noch nutzen an Fördermitteln oder wie auch immer.
Gerade gibt es natürlich viele, die sagen, nee, kann ich mir nicht leisten, weil sich ein bisschen was verändert hat. Aber das kann man ja so schnell auch nicht eigentlich sagen. Ne?
Ja, der Punkt ist halt, der kann man sich es nicht leisten, ist ja auch mal die Frage. Also kann man sich nicht leisten, es zu tun. Weil,
oder kann man sich die Mieten in Zukunft noch leisten?
Ja, das ist halt schon ein Punkt, der, ne, wenn halt dauerhaft auch zu wenig gebaut wird, dann dementsprechend das Angebot immer weiter sinkt. Jeder, der mal eine Wohnung gesucht hat, der weiß das, dass das nicht, je nachdem, wo man ist, nicht ganz so einfach ist. Also im Studentenleben fängt es ja dann vielleicht schon an, wenn man in Münster dann eine Wohnung heute sucht, dass man sich da fast prostituieren muss, damit man eine bekommt. Aber wir werden da wahnsinnige Engpässe kriegen, ganz einfach. Und deswegen ist halt einfach die Frage, ich meine, früher war es so, wenn man dann ein Haus gebaut hat, dann war man auch bereit, halt auf Dinge zu verzichten, wenn man so will. Man musste nicht mehr dreimal im Jahr in Urlaub fahren und so weiter, ne?
Aber es war auch dass Vermögensbildung, da der Hausbau das oder die eigene Immobilie auch der erste Schritt war. Ne? Egal, richtig. Ob man sich irgendwo was kauft oder was neu baut, aber so steigt man eigentlich ein, Vermögen aufzubauen.
Genau.
Jetzt ist es ja so, die erste Frage, die man sich natürlich erstmal stellen muss, jetzt machen wir mal den Klassiker. Ja, junges Ehepaar, ein Kind, beide haben einen Job, beide verdienen, sag ich mal, so ein Durchschnittseinkommen. Kämen jetzt zu euch und würden jetzt sagen, hier kann ich es mir leisten oder nicht. Also wie geht man vor? Also was Was macht man da? Ich weiß, ihr macht ja selber, glaube ich, keine Finanzierungsberatung.
Nee, oder? Das ja? nicht. Da verweisen wir dann immer an Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir uns darauf verlassen können, dass die vernünftig mit dem Kunden umgehen. Vom Prinzip her machen wir allerdings sowas wie so ein Fort-Checking, wenn man mal so will.
Im Rahmen der Bedarfsanalyse.
Genau, im Rahmen der Bedarfsanalyse ist es immer so, dass unser Vertrieb darauf geschult ist, dann mit dem Kunden halt seine Wünsche durchzugehen, dann darauf auf deren Grundlage eine ungefähre Kostenschätzung für das Haus abzugeben. Wenn es weitergeht, gibt es auch hinterher ein konkretes Angebot. Mhm. Aber eine konkrete Kostenschätzung abzugeben, die über Baunebenkosten, die Hausanschlusskosten und so weiter dann nach bestimmten Kriterien halt insgesamt eine Kostenaufstellung zu machen und anhand der dann dementsprechend dem Kunden zu sagen, was halt an unter gegebenen Marktzinsen dann eine ungefähre Belastung dann des Hauses ganz einfach wäre und das halt auch zu matchen mit der Haushaltsplanung, die ein Kunde dann dementsprechend hat. Mhm. Weil die Bank macht das hinterher sowieso, beziehungsweise, ich sag mal so, das macht der Rechner, der vor dem Bankberater sitzt, weil die, die Banken geben ja hinterher nur die Einkommen ein und so weiter und gucken dann halt, was, ob dann hinterher grün, rot oder gelb ist das Licht und je nachdem machen sie dann weiter oder nicht. Was wir halt machen ist, dass wir ganz einfach wirklich auch eine Haushaltsplanung für den Kunden aufstellen, wo wir halt sagen, okay, du hast du Miete, ja, dann hast du keine Miete mehr, aber dafür hast du dann dementsprechend die Belastung des Hauses. Was halt viele immer vergessen ist, diese Belastung des Hauses teilt sich ja halt in, das eine ist halt dann die wirkliche Belastung, die Zinsen. Mhm. Und die werden halt über den Laufzeit der Kredite halt immer weniger und anteilig steigt halt die Tilgung, also das Sparen. Ja, und man schafft ja dadurch einen Wert ganz einfach, der einem auch langhaltig erhalten bleibt, eine gewisse Altersvorsorge und so weiter. Und das muss man einfach berücksichtigen, dass das halt diese Position insgesamt mehr sein wird als die Miete. Aber man darf immer die Zinsen vergleichen. In der Regel, wenn man sich eine Finanzierung jetzt anguckt, so Standardfinanzierungen, wie sie jetzt halt dann unter normalen Marktkonditionen dann laufen, ist es normalerweise so, dass zwischen 8 und 12 Jahren dreht sich das zwischen dem, was ich eigentlich an Miete hätte zahlen müssen und was ich an Zinsen zahlen muss, ja, wo sich ganz einfach dann halt dementsprechend der Vorteil für den Eigentümer halt dann dementsprechend ergibt.
Bei selbstgenutzten Wohneigentum ist ja, glaube ich, auch sowieso so, dass man relativ schnell zu einem Ergebnis kommt, dass sich das sehr, sehr oft lohnt, sag ich mal, ne? Also weil es halt eben dieses, was du gerade genannt hast, Beispielgeschichte ist.
Es kann ja auch sein, dass man ein Zweifamilienhaus plant oder baut und die eine Hälfte vermietet mit in die Finanzierung rein. Und das sind ja alles Möglichkeiten, bei der man mit einer individuellen Planung auch darauf eingehen kann, das mit in die Finanzierung reinzunehmen.
Wollte ich gerade darauf eingehen, also dass man sagt, okay, jetzt nimmt man diesen linearen Fall, nehmen wir jetzt mal raus. Ne? Gut, man sollte jetzt vielleicht auch nicht irgendwie noch 3 Kredite laufen haben, weil ich mir einen großen Fernseher gekauft habe und habe einen Schufa-Eintrag, weil ich mal eine Rate nicht bedienen konnte und sowas.
Man sollte zumindest noch wissen, dass da mal was war, wenn man an die Finanzierungsfrage kommt.
So, dann gehen wir mal weg so ein bisschen von diesem linearen, von der linearen Geschichte und gehen mal so ein bisschen dahin. Es gibt ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, keine Ahnung, die Eltern sagen, ach komm, wir helfen euch da ein bisschen, in irgendeiner Form. Dann wird es ja auch schon, klar, wird es natürlich einerseits komplizierter, andererseits aber auch möglich dadurch manchmal.
Oftmals haben wir auch den Fall, dass Großeltern mal mitkommen und in einer Einliegerwohnung oder auch einen Teil des Hauses mitbewohnen, was dann vielleicht irgendwann auch eine zweite Nutzung anschließt, wo dann praktisch was vermietet wird als Objekt. Aber generell wird das auch gerne gesehen, wenn zwei Wohneinheiten entstehen und die Großeltern auch für die Kinder da sind und die Familie das Haus so nutzt.
Ja. Dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Förderprogramme von der KfW zum Beispiel. Ne? Wir waren ja ganz aktuell gerade eins, was fleißig diskutiert wird.
Ja, es gibt ja jetzt aktuell seit dem 1.6. dann halt diese Familienförderung, die halt quasi nochmal eine Erweiterung der normalen Programme für klimafreundliches Bauen dann dementsprechend ist der KfW. Und das Wichtige ist, man hat da halt Einkommensgrenzen, man hat da relativ günstige Zinsen dann dementsprechend, die weit unter Marktzinsen liegen, aber man muss auch was dafür tun. Also insgesamt muss man natürlich halt die Häuser dann energetisch noch höherwertiger bauen, als man das eh schon tut. Mhm. Und höherwertig ist dann nicht unbedingt günstiger, was auch Heizkosten am Ende des Tages angeht. Mhm. Ja, also wir sind mit dem, was wir halt als Standard Haus haben, bei uns in der Bauleistungsbeschreibung, ist es schon so, dass das ein Haus ist, was halt sehr niedrige Heizkosten hat. Und bei Häusern, die dann halt ein einen Effizienzhaus 40 Standard haben, also dann halt die Stufe drüber, sind die Heizkosten nicht mehr wesentlich niedriger. Weil es ist halt, man spart durch die zusätzliche Dämmung jetzt nicht mehr wahnsinnig viel an, wirklich an Geld oder auch an CO2, nur auf dem Papier.
Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also es geht um Familien, die nicht so allzu hohes Einkommen haben. Es geht um, die müssen Kinder haben. Ne? Und da müssen sie gewisse Voraussetzungen.
Genau, und da gibt's halt Einkommensgrenzen dann dementsprechend anhand der Kinderzahl, gibt dann halt auch unterschiedliche Kredithöhen, je nachdem, ob man halt ein Haus dann dementsprechend in Anführungsstrichen nur als KFN, also klimafreundlicher Neubau, baut oder das dann halt mit einer Zertifizierung noch zusätzlich macht. Aber all das ist halt auch immer mit Kosten verbunden. Also die Zertifizierung kostet halt auch zusätzlich Geld.
Ja, komm, jetzt Hand aufs Herz. Wenn ich jetzt eine junge Familie bin, wenn ich genau sowas bin, würdest du sagen, ach komm, lasst es euch mal durchrechnen, lohnt sich vielleicht? Oder,
durchrechnen, oder? Ja, aber es wird halt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es halt eine enge Finanzierung ist dann dementsprechend am Ende des Tages. Und die Häuser sind dann halt nicht groß. Also das sind dann, man ist dann eher so, ich meine, woher kommen die Leute in der Regel? Also wenn ich natürlich aus 70 Quadratmeter, 80 Quadratmeter Wohnung komme, dann halt im vierten Stock. Ja, und baue mir ein Haus mit 110 Quadratmetern als solches, mit einem Rasen drumherum, ist das ja meiner Meinung nach schon was Besseres.
Ja, und dann wäre es ja wahrscheinlich gut. Dann würde man sagen, ja, passt.
Ja, aber man liegt dann halt in diesen Größenordnungen irgendwo, dass die Häuser, je nachdem, wie viele auch mit einziehen sollen dann halt, und wie gesagt, es ist gestaffelt dann halt nach.
Red noch Zeit, ne? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ist gestaffelt dann dementsprechend nach der Anzahl der Kind oder der Anzahl der Kinder, ja, die mit einziehen und unter 18 sind und auch da sind. Das haben wir nämlich häufig mal, ja, also dass wir Pärchen vor uns sitzen haben, wo wir sehen, okay, das Kind kommt noch, ne? Weil das ist ja häufig auch so ein Punkt, wenn sich deine Lebenssituation ändert, als jetzt denkst du darüber, deine Wohnsituation zu ändern. Und das ist meistens ist der dicke Bauch dann halt schon halt der erste Weg dahin. Das Kind zählt nicht, solange es nicht geboren ist.
Ja, ja. Und es muss einziehen.
Es muss einziehen.
Darf nicht in Oxford studieren, gerade in dem
Moment. Tut es meistens nicht mit 0 Jahren. Aber hast du recht. Außerdem, wenn es studiert, ist meistens auch mehr als 18.
Und es gibt ja auch noch, bevor man jetzt sagt, hier KfW, ist die Größenordnung auch wieder, es gibt ja Mischmodelle dann wieder. Wenn ja die Großeltern ins Spiel kommen und man eine Mischung daraus macht, weil man auf einmal das Eigenkapital, dann ändert sich schon wieder.
Wenn es mehrere Wohneinheiten sind, was wieder an den Wohneinheiten hängt, allerdings da bei der Familienförderung nicht, da wird nur eine Wohneinheit so gefördert, die andere würde dann mit der normalen Förderung gefördert, dann dementsprechend, dann kann, also bei einem Zweifamilienhaus als solches, mit einem Haus mit einer Einliegerwohnung, kann das ein Modell sein, was sich halt für den Kunden auch rechnet.
Ja, bei einem so als Familienfinanzierung, ne? Wenn wirklich auch die Eltern mit oder Großeltern mit einziehen.
Ja, aber es sind halt sehr Spezialfälle. Für standardmäßig dann dementsprechend für ein ganz normales Einfamilienhaus dann halt und man nimmt halt diese Förderung. Man darf nicht vergessen, man muss insgesamt steigt halt das Kreditvolumen. Ja, und das, was man sich leiht, muss man auch leider zurückzahlen. Auch wenn man eine Zinsersparnis halt über 10 Jahre hat, weil die laufen nur 10 Jahre, die Zinsfestschreibung. Ja, ist es natürlich trotzdem so, dass halt dieses Darlehen dann halt auch zurückgeführt werden muss und man insgesamt mehr Volumen aufnimmt. Wir rechnen das einmal aus, wie das halt auch genau auf die 30 Jahre Finanzierung dann aussieht. Und dann ist das schon mal so, dass halt das, was am Anfang gut aussieht an Förderung, hinterher gar nicht mal so von Vorteil sein kann. Das muss man halt sich mal in einem Beratungsgespräch dann leider antun.
Wisst ihr was? Ich finde es toll. Also ich sitze hier und mache den Podcast mit euch. Ne? Ihr könntet euch jetzt auch hier hinsetzen und sagen, ja, wir sind die Hausanbieter. Das ist eine ganz tolle KfW-Förderung. Wir machen das. Aber ich finde es gut, dass ihr auch die Aspekte mit reinnehmt, die auch problematisch daran sind. Weil man könnte den Leuten jetzt irgendwas erzählen. Und das zeigt eigentlich die Seriosität, die an den Tag legt. Dass ihr sagt, wir wollen da was genau.
Ja, man könnte ja auch sagen, das Thema Muskelhypothek ist auch ein Modell. Zu sagen, du nimmst gewisse Gewerke raus. Ist ja auch bei uns. Wir haben ja mehrere Ausbaustufen bei den Häusern.
Ja.
Aber letzten Endes, wenn man zum Beispiel das Gewerk Innentüren rausnimmt, weil jemand handwerklich begabt ist, schwimmen die ja auch nicht irgendwie als Treibholz und der schnitzt sich. Die müssen ja trotzdem irgendwo finanziert werden, auch wenn sie für ihn in der Situation irgendwo leicht erschwinglich sind. Aber dann muss man eben die Gesamtheit betrachten.
Ja, das macht euch sympathisch.
Und auch bei einem Ausbauhaus sind die Dinge, die man zusätzlich bringen muss, natürlich auch die Koordination von den einzelnen Gewerken, das reinzubringen, ist schon auch ein Aufwand, der trotzdem in der Finanzierung auch eine Rolle spielt.
Ja, und wir nehmen halt unsere Mission, ne, genau mein Haus, nehmen wir halt sehr ernst. Und das nicht nur, was einen Grundriss angeht, was halt dann dementsprechend die Optik des Hauses angeht, was die Lebenssituation des Kunden angeht, sondern halt auch, was halt die Dinge, die finanziell drumherum dann sind, angeht. Und natürlich kann man es sich einfach machen und sagen, pass auf, hier, gefördertes Haus, super, kriegst du Geld vom Staat. Wenn du was vom Staat mal zurückbekommst als solches, da bist du immer scharf drauf. Ja? Nehme ich jetzt einfach mal an.
Sprich
dich
nicht
persönlich an, aber ich, vielleicht projiziere ich mich in dich.
Ja. Ist egal. Du liegst trotzdem richtig.
Und es ist auch nachvollziehbar dann dementsprechend. Ja. Und dass man Fördermittel mitnehmen will, ist auch nachvollziehbar. Und das natürlich halt dann, darüber habe ich noch gar nicht geredet, dass die Banken daran interessiert sind, das halt, weil mehr Kreditsumme mitzuverkaufen, ist auch nachvollziehbar. Aber bei uns ist eigentlich extrem wichtig, dass der Kunde das Haus bekommt, was halt zu ihm passt, was für ihn das Richtige ist.
Finanziell, indem er sich nachhaltig emotional auch zufrieden fühlt und eine gute Entscheidung auf lange Sicht getroffen hat.
Ja, und dafür nehmen wir uns die Zeit, ja, und finden das gemeinsam raus. Und wenn das halt nicht so ist, es passt nicht, würden wir dem Kunden auch nie was verkaufen, wo er hinterher dann dementsprechend Schiffbruch erleidet mit.
Dann ist
denn
halt
das wäre ja nicht genau sein Haus.
Ja, dann ist halt das Urteil, nein, du kannst es dir aktuell zumindest nicht leisten.
Ja.
Das haben wir schön gemacht. Also ihr beiden, ich habe wieder nur so, aber ich fand das hat uns mal ein bisschen hier...
Die trockenen Finanzen.
Ja. Wir haben die trockenen Finanzen gar nicht so trocken gemacht. Ne? So, ja.
Ich meine, im Endeffekt, man muss es sich wirklich ausrechnen lassen und man muss sich darüber im Klaren sein, was es halt am Ende des Tages bedeutet.
Ja.
So, und da hilft nur ein Gespräch.
Schöner Schlusssatz für diese Podcast-Folge. Ich danke euch beiden und euch, liebe Hörer und Hörer, auch. Und denkt dran, bei Spotify, bei Apple müsst ihr diesen Podcast abonnieren, weil sonst kriegt ihr nicht mit, wenn es eine neue Folge gibt. Also gerne auf Abonnieren klicken, einmal nur ganz kurz. Und dann kriegt ihr so eine kleine Push-Meldung in euer Smartphone, wenn es mal wieder eine neue Folge von Favorit Massivhaus vom Podcast Genau mein Haus gibt. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao. Tschö.
Danke, ciao.
Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus. Mit einem Klick.
www.favorit-haus.de
Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.